Es ist Montag, der 4. Dezember.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und auch heute freue ich mich, dass sie an meiner Seite ist. Sie hat zusammen mit mir gestern noch zum ersten Advent eine Kerze angezündet. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, du hast es natürlich mit großem Interesse verfolgt, die Auslosung der EM-Gruppen in der Hamburger Elbphilharmonie und da geschahen Dinge, die uns natürlich sehr, sehr gefallen haben. Es gab Sexgestöhne während der Zeremonie, während der Auslosung.
Der einzige Grund, warum ich das nochmal gegoogelt habe, war, ich habe dich auch sofort gefragt, konnte man das hören? Kann man das? Gibt es dann so Videomaterial? Ja. Und dann dachte ich mir, das ist echt, das gibt's sogar, das ist so eine Unverschämtheit, das dass man es hören kann und dass das die Veranstaltung stört. Und dann dachte ich mir, warum hat man keine Furzgeräusche genommen?
Du hast völlig richtig gelegen, das stimmt, das ist richtig, so geht das nicht.
Das ist der Grund, warum ich jeden Adam Sandler-Film mag.
Stimmt, die ganze Karriere von Adam Sandler
basiert
auf Furzgeräusche, das muss man einfach sagen. Also man hat ja erst gedacht, vielleicht kam dieses Stöhnen, dieses Jauchzen, dieses freudige Stöhnen von Rudi Völler, als er gehört hat, wer in unserer Gruppe ist, der deutschen Nationalmannschaft.
Ich kenne mich nicht aus, aber die wirken leicht als Gegner, oder?
Ja, es haben ja mehrere Menschen auch, zum Beispiel Menschen wie Markus Mittermeier, liebe Grüße, sagte dann, ja, das ist doch eine leichte Gruppe. Und hab ich ihm noch so bei X geschrieben, immer, du hast aber in der letzten Zeit wenig Spiele der deutschen Mannschaft gesehen. Also wir spielen zuerst gegen Shotgun. Wir spielen
Shotgun?
Das bleibt drin, das ist sehr gut. Shotgun, oh Gott. Wir spielen zuerst gegen Schottland, dann gegen Ungarn und dann gegen die Schweiz. Also ich sag mal, grobe Voraussage, Schottland, wir gewinnen 2-0, dann heißt es, jetzt geht's richtig rund. Dann spielen wir gegen Ungarn 1-1 und gegen die Schweiz verlieren wir dann 0-2 und damit war
ja,
das.
Ja, der Druck ist so eigentlich lieber Underdog bleiben, gell? Ja. Dass du so schwierige Gegner hast und dann, wenn du dann gut dastehst, alle sagen, oh, hätte ich nicht gedacht.
Ja, ist der Druck geringer, das muss man auf jeden Fall, ganz klar sagen.
Und können sie eigentlich nur verkacken.
Ja, total, ja. Also man darf wirklich gespannt sein. Gegen Ungarn, ich weiß noch, bei der EM 2021, da waren wir ja im Stadion, eigentlich ein herrlicher Tag im Biergarten, wir hätten da bleiben sollen. Wir gingen zum Stadion, plötzlich ein Regenschauer, also ohne Ende, es war plötzlich bestialisch kalt, es zog in der Allianz Arena, das Spiel war todesbeschissen, 1-1 gefühlt verloren und dann war es ja mit der EM auch bald vorbei, aber ich möchte niemandem den Spaß an der EM verderben, es wäre bestimmt bombig.
Aber hey, dafür sind wir jetzt U17 Weltmeister.
Fantastische Truppe, ne? Heidewitzka, ne? Und
aber wirst du auch das Gefühl nicht los, dass wir links und rechts, sei es Basketball, Eishockey, gerade echt brillieren und alles abräumen? So als eine Art Trostpreis. Und es juckt aber niemanden, weil wir doch im Fußball, da wo wir gerade so versagen, da wollen wir unbedingt
gewinnen. Ja, weil das Mutterschiff derzeit so ramponiert ist und da müssen wir noch hinkommen.
Niemand
ne?
kann dieses Loch in unseren Herzen füllen.
Söder ist
im Weihnachtspulli den ersten Advent am Einläuten. Um es mal in meiner besten Ruhrgebietsrhetorik hier mal einzuleiten. Hast du es gesehen, wie Markus Söder in seinem Ugly Christmas Sweater... Schauen Sie, es geht um mehr.
Es war geht um so ersten Advent. Süß. Ich war so gerührt.
Du lässt dich wirklich immer wieder korrumpieren von dem Mann. Du hast einfach bei Instagram das Video gezeigt.
Er hat das Game einfach verstanden.
Er hat es wirklich verstanden, das muss man einfach sagen. Ne? Und trotzdem hast du Firestarter von Prodigy drunter gelegt bei Instagram.
Ja, weil es wirklich was Diabolisches hat.
Das stimmt. Aber er hat es wirklich begriffen. Speaking of Kerzen.
Sein Lächeln hat auch nichts Warmes. Es ist so wirklich so.
Er ist wirklich absolut sinister. Also er hat wirklich, er hat nicht eher was von so einem netten Onkel, der den ersten Advent, sondern es hat wirklich eher was irgendwo zwischen Nero und Heath Ledger in The Dark Knight, ne? Wenn man ihn sieht mit der bei der Gelegenheit, weil wir gerade von Kerzen sprechen, ich kann den Kölner Express nur zitieren, Adventsfest in der ARD, Gast plötzlich in Gefahr, Florian Silbereisen greift ein. Toll, zum 20. Mal feierte Florian Silbereisen am Samstagabend das Adventsfest der 100.000 Lichter in der ARD. Einer seiner Gäste geriet dabei plötzlich in Gefahr. Der Moderator aber passte gut auf. Es war wohl so, dass Guido Maria Kretschmer eine Adventsgeschichte vorlas Und dann der Express. Und der spielte wahrlich mit dem Feuer. Vorgelesen hatte er aus einem Buch mit goldenen Seiten, sitzend in einem Stuhl. Vor ihm ein kleines, dreibeiniges Tischchen mit einer brennenden roten Kerze. Und die wurde plötzlich zur Gefahr. Denn im anschließenden Gespräch mit Moderator Florian Silbereisen stand der Designer ein bisschen zu nah an jener Kerze. So nah, dass Florian Silbereisen eingreifen musste, seinen Gast sanft ein wenig nach vorne schob und warnte: Vorsicht, zünde dir nicht deinen Anzug an. Dem empfuhr nur ein kleines Oh, gerade nochmal gut gegangen.
Dieser arme Autor, wer immer diesen Bericht geschrieben hat. Du merkst, du hast ja richtig Lust auf Alarm für Cobra 11. Aber es ist eigentlich so eine lahme Story.
Hallo? Der Guido Maria Kretschmer hätte tot sein können. Sein mit Perwoll gewaschener Kuschelpulli hätte einfach Feuer gefangen.
Wie dramatisch das Ganze dargestellt wird.
Ja, wirklich, also mein Gott. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal erholen.
Alle haben überlebt.
Alle, Gott sei Dank.
Praise the Lord.
Alle haben überlebt.
Die Schlagzeile des Tages.
Bundesregierung: Habeck sagt wegen Haushaltskrise Reise zur Klimakonferenz ab. Das berichtet die Zeit. Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums mit. Das sei in Absprache mit Olaf Scholz erfolgt. Oder wie die Bild-Zeitung getitelt hat: Scholz stoppt Habecks Flieger nach Dubai. Stellt sie richtig vor, wie sie das wieder so darstellt, als sähe es halt einfach Habeck schon in so Shorts und Hawaii-Hemd im Flieger nach Dubai und Scholz, so wie Bruce Willis in Stirb langsam zwei auf dem Rollfeld mit so Fackeln.
Stopp den Flieger!
So, der hängt auf der Tragfläche.
Ich finde es so lustig, das hat mich auch kurz an Rishi Sunak erinnert, der ja bei der letzten COP,
ja, in Ägypten,
damals Prinz Charles, oder war er schon König, davon abhalten wollte, hinzureisen.
König. Ja.
Und es wirkt wie so ein Macht-Move,
ja,
irgendwie zu sagen: Ich du will bleibst nicht, schon dass hier, mein du Freund.
In diesem Falle sind die Gründe nun wirklich mehr als nachvollziehbar, denn es geht ja nun jetzt darum, dass diese Koalition sich darauf verständigen muss, wie sie den Haushalt jetzt gestalten wollen. Also sie müssen innerhalb der nächsten Tage, müssen sich ja einigen. Es geht ja darum, den Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr zu beschließen. Und die Zeit ist ja nun erkennbar knapp. Also es gibt eine Kabinettssitzung am Mittwoch und da muss es eine politische Grundsatzeinigung geben, damit es noch genügend Zeit für das parlamentarische Verfahren gibt. Wir erinnern uns an das Heizungsgesetz, als Thomas Heilmann sagte: Tut mir leid, die Zeit ist ein bisschen knapp, um hier im Plenum darüber abzustimmen. Und dann wurde das ja auch über den Sommer hinweggezogen. Das will man natürlich mit dem Haushalt jetzt definitiv nicht mehr haben. Und jetzt geht es ja erstmal darum, dass man auch nach innen und nach außen hin signalisiert: So, wo können denn unsere Ressorts bzw. die Vertreter der Ampelparteien denn jetzt mal Kürzungen vornehmen? Denn aber das ist ja das, was Scholz signalisieren will.
Genau, aber können wir kurz festhalten: Die sind mit der größten Gruppe,
ja,
nach Dubai gereist. Ich glaube, 250 Delegierte sind es,
ja,
und auch wichtige Leute, unter, ja, anderem Scholz.
Ja, ist richtig.
Und er wagt es dann zu Umwelt Habeck zu sagen: Du bleibst bitte da und kümmerst dich drum. Sollte es nicht andersrum laufen?
Eigentlich ja, ne? Eigentlich ja, aber nun ist ja nun Olaf Scholz ist ja immer noch der Bundeskanzler und der hat natürlich bei der COP auch gesprochen. Ich glaube, viele dort hätten gesagt, oh, hätten lieber so eine Habeck-Rede gehört. Der kann zwar auch nichts reißen, aber der redet immer so schön. Und jetzt war Scholz halt da und hat Habeck gesagt: Pass mal auf, mein Freund, du musst jetzt hier bleiben. Also
die interessanteste Stelle, Beschreibung zu Scholz' Rede übrigens, ja, fand ich: Und er geht wieder, ohne Emotionen geweckt zu haben.
Sowas.
Und da dachte ich mir, der bräuchte so einen Dieter Bohlen an der Seite, wie er es ja bei DSDS macht, ja, wenn Leute da singen und er immer sagt: Es ist bei mir nichts angekommen.
Ach so.
Keine Gefühle.
Ich hatte mich nicht, also es tut mir leid, es hat mich überhaupt nicht getoucht.
Genau, so. Er sagt ja immer: Gefühle, mehr Gefühle.
Ja.
Und irgendjemand müsste Scholz coachen, weil es ist wirklich,
ja,
so aus so toten Augen zu sagen, ja, wie sehr ihm an der Umwelt liege.
Also du, sag mal, du Olaf, ich will dir nicht wehtun, aber wenn ich auf so einen toten Salamander drauf trete, du, dann ist das für mich auch so, da kommt kein Ton raus, der mich berührt.
Und die Bild hat ihn ja schon verarscht, was mich so ein bisschen an Boris Becker damals erinnert
jetzt
hat.
Jetzt hast du mich, jetzt hast du mich.
als Boris Becker pleite war, kannst du dich erinnern, als Bilder auftauchten?
Pleite Boris. Genieß deutsche Vita.
Eine Kugel Eis in Italien mit einem Hörnchen da hatte und die Bild titelte: Wo hat er das Geld für diese Kugel Eis her?
Und ich dachte, jetzt bitte die Parallele zu Olaf Scholz.
Olaf Scholz verspricht auf dieser COP ganz viel Geld für diese Fonds da zu haben.
Ja, und die globale Energiewende und den Klimaclub. Ne?
Wie viel hat er dafür jetzt versprochen?
Naja, also er hat ja zum einen, gibt es ja diesen Fonds für die globalen Opfer der Klimakatastrophe. Das sind ja 200 Millionen, da will man zusammenlegen.
Was und übrigens auch ein Zeichen nochmal ist.
100 Millionen aus Deutschland, wenn ich mich nicht irre. So.
Wir sorgen nicht dafür, dass die Ursachen bekämpft werden, sondern wir haben akzeptiert, dass alles schon so den Bach runtergehen wird, aber dann haben wir dieses Geld.
Ja, wenigstens. Aber halt eben auch eine Tüte Nüsse, ne? Also für die Schäden. Da sind wir wirklich nicht so viel. Und Olaf Scholz hat bei der COP gesagt, sein Plan sei, also er will mehr Tempo beim Klimaschutz machen und er forderte eine Verdreifachung der globalen Kapazitäten für erneuerbare Energien bis Ende des Jahrzehnts. Außerdem solle die Energieeffizienz bis 2030 verdoppelt werden. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Er hat aber nie wirklich genau gesagt, wie das jetzt alles, wie das jetzt alles konkret laufen soll.
Wo ist das Geld für die Eiskugel?
Ja, ja. Er will den Ausstieg aus den fossilen Energien, vor allem voran Kohle. Er hat aber nie genau jetzt gesagt, wann und wie das laufen soll.
Ich sag's dir, die ganze Regierung schaut jetzt in den Sesselpolstern nach und sucht nach jedem Cent, was da übrig ist.
Naja, und interessant. Naja, und es ist aber so, dass eine Gruppe von 20 Staaten zum Ausbau der Atomkraft aufgerufen hat. Ziel sei es, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Beteiligt an der gemeinsamen Erklärung sind unter anderem die USA, Frankreich, Großbritannien sowie das Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate.
So. Haben die sich da auf dieser Veranstaltung nicht sogar lustig gemacht über Deutschland?
Ja, aber es machen sich, also Entschuldigung, ne, ich meine, das Thema Atomausstieg, das haben wir immer wieder durchgekaut. Es gibt viele Leute, die auch völlig zu Recht sagen, das ist doch jetzt beschlossen und einen toten Gaul nicht reiten oder so. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt wieder ganz viele Staaten, führende Staaten, die sagen, es ist doch eine gute Technik, um das zu überbrücken. Das ist doch auch, wenn es um den CO2-Ausstoß geht, natürlich auch absolut logisch zu sagen. Das macht doch keinen Sinn, die Braunkohle hier anzuschmeißen, um auf die Atomkraft zu verzichten. Es geht ja nur darum, du hast ja ein Ziel vor Augen. Und natürlich ist die Atomkraft, was den CO2-Ausstoß, natürlich das Mittel der Wahl. Und nur die Frage, 20 führende Staaten entscheiden sich für die Atomkraft und Deutschland entscheidet sich dagegen.
Und wir beziehen sie aber lieber aus Frankreich.
Ja, genauso wie natürlich ganz viele Staaten sich gerade fragen, was wir da mit der Schuldenbremse treiben. Der Economist schreibt das, viele andere sagen, was macht ihr denn da? Also man muss doch, ich meine, ich habe natürlich nicht die Lösung dieser Probleme, aber man muss sich doch ernsthaft mal damit auseinandersetzen, dass führende Nationen, kluge Leute die Hände beim Kopf zusammenschlagen und was genau macht ihr da? Und jetzt möchte ich trotzdem noch mal wissen, was hat das Eis gekostet, was Olaf Scholz gegessen hat. Aber wir bleiben noch ganz kurz bei Olaf Scholz, das fand ich auch ganz interessant.
Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn.
Veit Medik vom Stern hatte bei X etwas gepostet, was sie im Stern geschrieben haben über Olaf Scholz. Der war ja, glaube ich, auch irgendwie Titelgeschichte oder großes Interview, pipapo. Großer Artikel über Olaf Scholz. Und da steht... Also es geht darum, dass Olaf Scholz natürlich keinen Plan B hat, was die Schulden angeht. Von einem Schock für das Modell Scholz sprechen führende Genossen. Sie fragen, haben wir uns in ihm getäuscht? Jetzt kommt's. Mancher in der SPD erinnert sich jetzt an diese Geschichte mit dem Auto. Früher, so erzählt es Scholz gern, habe er hin und wieder seinen BMW genommen und sei einfach drauf losgefahren. 180, 200, 220 Fahrten wie im Rausch. Ein Tempo am Rande der Lebensgefahr. Wird schon gut gehen. Das schien auf der Straße sein Ansatz. Und womöglich ist er es auch bei der Schuldenschieberei. Und da dachte ich, also Leute, das ist aber schon wirklich kurz vor Spiegel. Also der ganz klassische Spiegel-Take der letzten Jahre. Wenn das eine, dann wird es da ja wohl auch stimmen.
Wenn er American Psycho gelesen hat, ist er ein Serienkiller.
Ja, so, und was lief im Radio? Money's too tight to mention, ne? Also das ist schon, also ich bin ja wirklich absolut bereit, Olaf Scholz alles zu unterstellen. Aber also...
Vor allem hat ihn diese Anekdote für mich zum ersten Mal wirklich sympathisch
gemacht. Das war mir ja wieder klar, dass das kommt.
Das gibt's doch gar nicht.
offenbar von Houthi-Rebellen, Angriff auf US-Kriegsschiff und mehrere Handelsschiffe im Roten Meer. Das berichtet die Tagesschau. Im Roten Meer hat es Angriffe auf den US-Zerstörer USS Kearney sowie weitere Schiffe gegeben. Inzwischen bekannten sich die Houthi-Rebellen zu Attacken in der Region. Ja, bemerkenswerterweise haben die Houthi-Rebellen zwar gesagt, das ist so, sie haben den Flugzeugträger, den haben sie aber ausgelassen, weil es geht ihnen explizit um israelische Schiffe. Also was da jetzt mit dem Kriegsschiff war, das ist, also ich meine, die US haben gesagt, da diese Attacken gab es, die Houthi-Rebellen haben aber eindeutig gesagt, uns geht es um israelische Schiffe. Also es ist in diesem Fall auch wieder sehr stark.
Bei solchen Nachrichten werde ich immer ganz hellhörig und frage mich eben, wer war jetzt beteiligt?
Ja.
Ist es die Hezbollah aus dem Libanon? Oder, keine Ahnung, ja, Saudi-Arabien, Iran,
ne?
Wer ist es? Genau. Ja. Und als ich die Houthi-Rebellen gelesen habe, dachte ich mir so, also es klingt jetzt so ein bisschen zynisch, aber ich dachte mir so, natürlich sind sie es, weil klar, vom Iran finanziell unterstützt und gefördert, aber auf der anderen Seite, der Jemen, ich weiß gar nicht, wie der aktuell aussieht nach all den amerikanischen Bombardierungen, da gibt's nicht mehr kaputt zu machen, wirklich. Und bei der Hezbollah denke ich mir natürlich, ey, der Libanon kann sich jetzt wirklich keinen Krieg leisten.
Ja.
Deshalb halten die natürlich die Füße still. Ich bin auch überrascht, wie still die Saudis sind in diesem Nahostkonflikt aktuell.
Na, die haben ja sogar Raketen für Israel abgefangen. Gab es ja mehrere Berichte, wo du denkst, ey, das ist aber jetzt wirklich mal Zeitenwende.
Ja, und das waren all die Gedanken, die ich wirklich am 7. Oktober hatte. Oh nein, wer mischt sich jetzt da alles ein?
Ja.
Und bin wirklich jetzt sehr überrascht, wie in Anführungsstrichen ruhig sich alle verhalten drumherum und es eben noch nicht zu einem dritten Weltkrieg gekommen ist, wie man es ja auch befürchten konnte.
Ja.
Und am Ende sollte wahrscheinlich die Liebe zum Geld und der Kapitalismus doch für Ruhe im Karton sorgen.
Ja, es gibt dann offensichtlich überlagernde Interessen, wie ich ja
was übrigens auch zeigt an dieser Stelle, das ganze Gelaber von Erdogan und Co., unsere arabischen Brüder, die Palästinenser, no one gave a shit about them.
Das hast
du
ja schon an Ägypten
nie
gesehen,
und
dass sie die Palästinenser und Palästinenserinnen gar nicht über die Grenze gelassen hatten. Weil du gerade sagtest, du musstest an den 7. Oktober denken. Andere haben sich da deutlich schwerer getan und sind ein bisschen später zu konkreten Schlüssen gekommen, denn die UN Women, also quasi die Frauenabteilung der United Nations, die haben nach 8 Wochen jetzt mal doch dann die sexuellen Gewaltverbrechen der Hamas in einem offiziellen Statement verurteilt, wo man sagt, ja, da
danke
hat man wahrscheinlich,
nichts,
hat man einfach relativ lange gebraucht, da so den leichten misogynen Unterton in den ganzen Aktionen zu erkennen, wo du denkst, also was für eine absolute Kackorganisation, wirklich, also.
Ach, die UN sowieso, immer in Katastrophen machen sie die schlechteste Figur und man fragt sich, wofür gibt's euch überhaupt?
Eine Sache sei noch bemerkt, in Paris gab's ja die Terrorattacke und der Angreifer, der einen Mann, einen Deutschen, das sei an dieser Stelle noch erwähnt, umgebracht hat, der war, das kennen wir aus den deutschen Kontexten auch immer wieder, Polizei bekannt, sagt man immer wieder, der saß 2016 sogar auch schon mal ein und in einem Bekennervideo, da sieht man den mutmaßlichen Täter mit dunkler Mütze unter einer hellblauen Corona-Maske, langer Bart, klar, Logo, in dem Video erklärt er, den Mord an unschuldigen Muslimen etwa in Palästina und Afghanistan rächen zu wollen. Frankreich machte er für die Lage im Nahen Osten mitverantwortlich. Er selbst wolle als Märtyrer sterben. Das hat nicht geklappt und das andere ist natürlich genau das, was wir jetzt seit Wochen auch erleben, dass es halt eben
höchste Alarmstufe auch in Deutschland,
genau,
Terrorgefahr.
Genau. Ja. Naja, und wir haben es ja bei Macron erlebt, dass seine Solidarität mit Israel noch wirklich sehr, sehr starke Grenzen hat und man darf durchaus mutmaßen, dass es auch damit zu tun hat, dass er die Spannungen, um es mal einigermaßen nüchtern und neutral auszudrücken, dass er die Spannungen im eigenen Land nicht noch verschärfen will, was nur so halb gut klappt, wie wir auch an diesem schlimmen Beispiel erkennen müssen.
Das ist sie jetzt, die Wende.
US-Wahl, warum die US-Politikerin Nikki Haley so viel Geld einsammelt, das berichtet Kapital. Das Koch-Netzwerk, JP Morgan, Citadel, viele einflussreiche Geldgeber unterstützen jetzt die republikanische Bewerberin ums Präsidentenamt. Kann sie Donald Trump damit gefährlich werden? Ja, Nikki Haley, die kennen wir, denn sie war ja Teil des Staff von Donald Trump damals. Ich weiß
ja
gar nicht
sie
mehr.
War ja US-Botschafterin unter Trump in der UN. und hat tatsächlich in diesem Schreckenskabinett von Trump als einzige eine seriöse Figur gemacht damals.
Erstaunlich eigentlich, ne? Gut, hängt ein bisschen auch an den anderen Leuten, die da waren. Liebe Grüße an Sean Spicer, das Osterhasenkostüm ist unvergessen. Naja, also derzeit haben wir das Gefühl, eigentlich sind alle Mitbewerber aus dem Rennen. Ron DeSantis hat keine Kohle mehr.
Geht aber auf Absetzen.
Ja, richtig. Ansonsten fallen einem ja kaum Namen ein. Trump nimmt an den internen Bewerbungen, an den TV-Debatten ja gar nicht teil, weil er liegt natürlich so weit vorne. Aber da ist halt eben Nikki Haley. Und jetzt gibt es halt das konservative Netzwerk Americans for Prosperity Action, AFP. Und das sind halt die Koch Brothers.
Allein wenn du die Koch-Brüder so in deiner Ecke hast, dann brauchst du dir finanziell wirklich keine Sorgen zu machen mit all dem Ölgeld, was die da reinwerfen. Und ich meine, sie hätten davor Trump
sehr
unterstützt. Sie
haben damals Trump unterstützt, ja.
Genau, und weichen jetzt von ihm ab, was ja ein bisschen zeigt, dass diese Wirtschaftsmogule, ich weiß nicht, wie du ihn nennen willst, jetzt zumindest bei klarem Verstand sind, dass sie auf Trump wirklich nicht setzen sollten.
Na, sie haben ja sich zitieren lassen, wir möchten einen Kandidaten unterstützen, der in der Lage ist, die toxische Kultur in Washington zu überwinden und einen Kandidaten, der gewinnen kann. Also das ist natürlich ein sehr eindeutiges Statement. Vor allen Dingen ist es ja auch in gewisser Hinsicht eine Absichtserklärung, diesen irren Tribalismus, der da herrscht zwischen Republikanern und Demokraten, zu überwinden.
Beziehungsweise auf der ganzen Welt gerade herrscht, Tribalismus.
Aber kann man ja durchaus mal als gutes Zeichen, weil Geld spielt in dem Wahlkampf natürlich eine entscheidende Rolle. Und Nikki Haley hat ja durchaus ein gewinnendes Wesen. Und sie ist im Gegensatz zu den anderen republikanischen Kandidaten ja nicht komplett geisteskrank. Ist ja auch mal ein schönes Zeichen.
Wobei ich auch sie als
Republikanerin, klar.
Ich empfinde sie auch als problematisch, aber wie du schon sagst, die anderen sind so problematisch, dass jemand wie Nikki Haley da plötzlich als vernünftige Stimme der Tugend, der Moral wirkt, wo du denkst, okay.
Ja, unsere Standards haben sich auch verändert. Wir erinnern uns, damals als John McCain, also der böse, sinistre John McCain, wollte uns unseren guten Obama wegnehmen.
Mitt Romney, der Mormon ist plötzlich so ein Heiliger geworden im Zusammenhang mit Trump. Ja, du hast recht, es hat sich sehr vieles verschoben und trotzdem muss man sagen, auch Nikki Haley wird, wie ich befürchte, keine Chance gegen Trump haben. Er wird es echt werden. Also wenn die beiden schicken, dann wird Trump gewinnen.
Papala Paparazzi.
Zieht US-Rapper Kanye West bald nach Mallorca? Das fragt das Mallorca-Magazin. Der berühmte Rapper hat sich in Dubai mit dem deutschen Immobilienmakler Marcel Rebus getroffen. Also siehst du, es ist in Dubai halt eben doch noch für Deutsche zu einem wichtigen Treffen gekommen. Habeck ist nicht
da, Remus und dann so Remus.
Der Remus. Man kommt ja völlig durcheinander. Marcel Rebus, das ist glaube ich das erste Mal, dass es ein Foto mit Kanye West gibt, wo er nicht die seltsamen Klamotten anhat. Ist ja auch mal schön.
Aber hast du das Foto gesehen, Kanye? Ja. Total. Sah einfach aus, als würde er von so einem Fan genervt werden.
Innerlich tot. Er war wirklich innerlich tot. Kanye West nach Mallorca. Dann kriegt er natürlich dann auch so ein Bildkompositum. Der Mallorca-Rapper. Aber interessant ist natürlich, was man bemerkt, Mallorca wird für die Amerikaner zunehmend interessant. Es gibt ja mehrere Direktflüge von Palma nach New York. Die Amis kommen. Also momentan ist es ja so, jeder, der was auf sich hält, der zieht nach Ibiza, weil Mallorca
Warum
ist natürlich
eigentlich?
Immer noch so ein bisschen Ballermann und Jürgen Milski,
es
aber die Amis sehen das anders, es ist halt die bessere Insel.
Es ist für alle die schönere, bessere
Absolut.
Insel. Sorry, Ibiza ist ein Dorf neben Mallorca.
Mallorca ist natürlich die viel bessere Insel, aber das Image ist halt wirklich so ein bisschen Oliver Geissen mit Krinkelhose und Dieter Bohlen
Geissen.
Halt. Ne? Dieter Bohlen im gemieteten Paddelboot, was er später nicht bezahlt, weil wenn ich das nehme, dann ist das ja Werbung für euch.
Ach, Malle liebe, aber
ja, fantastisch.
Deshalb soll Kanye es bitte nicht kaputt machen für uns.
Ach so, du meinst, im nächsten ist es dann auch, es ist gefährlich, wenn man nach Malle fliegt, weil Kanye West da ist. Sowas halt, ne?
So.
Man muss mal gucken.
Der Trick der Woche.
TikTokers agree that peeling an orange is crucial if you want to create a relationship that lasts. Das meldet Insider. Also der langen Rede kurzer Sinn. Laut TikTok ist es ein Indikator für eine stabile, funktionierende Beziehung, wenn der Partner, die Partnerin, unaufgefordert für dich eine Orange pellt.
Ja, ich habe das Video gesehen und es erschien mir auch sehr plausibel zu sein, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch zu Hause, daheim, ich fand nichts schöner, als wenn meine Mutter irgendwie so Obst geschält hat oder so für uns. Ja. Und da waren wir auch schon älter und konnten mit dem Messer umgehen. Aber es hatte so eine Hinwendung und Liebe, dass jemand für dich diesen nervigen Prozess, und das hast du ja auch beim perfekten Dinner, wo sie immer so eine Schnibbelhilfe haben, die dann irgendwie das Gemüse so für dich schneidet.
Ja.
Und deshalb finde ich das so als Akt der Selbstlosigkeit schon echt schön konnte es nachvollziehen, dass das ein Zeichen für einen nicht egoistischen Partner ist. Der könnte ja auch gleichzeitig sagen, ich soll die Orange schälen, die du da gerade mit deinem
Ich habe mir sowieso am Hintern rumgefummelt. da ringen meine Hände besser. Ich mache das kurz für dich, kein Problem.
Blattgold.
Wir müssen ganz kurz über das literarische Quartett sprechen. Ich habe mir natürlich selbstverständlich am gestrigen Sonntagmorgen als erste Amtshandlung eine Tasse Kaffee gekocht und habe natürlich selbstverständlich in der Mediathek das literarische Quartett geguckt.
Du Fatzke.
Tolle Sendung, ich liebe es sehr.
Nein, die ist echt gut.
Die ist wirklich super, aber dazu habe ich mehrere Fragen. Zunächst einmal möchte ich das ZDF fragen, wieso sie das Berliner Ensemble mieten, um dann das Ding nicht mit Publikum zu füllen und das schöne, gemütliche Setting zu verändern und jetzt so ein irgendwo so ein prächtartiges Roach- und Böhmermann-artiges Set aufzubauen, wo alle vier um so einen Tisch rumsitzen, ohne Publikum, in so einer eiskalten Bude, was man ja sehen kann. Da
es
ist
gibt
ja
doch noch die schöne Sanduhr.
Ja, aber ist doch scheiße. Mach das doch vor Publikum, ist gemütlich, da geht's um Literatur. Da sitzt Thea Dorn auf dem puffigen Sofa von Loriot und die anderen drumrum. Was soll denn das? Das finde ich also schon mal gar nicht gut. Das muss natürlich geändert werden. Ansonsten ist natürlich das literarische Quartett, die mit Abstand grausamste Sendung, die im deutschen Fernsehen läuft. So ein bisschen quasi das Sommerhaus der Stars für Intellektuelle. Denn du musst dir ja vorstellen, da sitzen Menschen, die schütten ihr Herz aus. Sie öffnen sich, lassen sich ins tiefste Innere schauen und offenbaren ihre Liebe zu einem Buch, das ihre innere Seite zum Klingen bringt und offenbaren sich dort und legen sich auf, sie schälen sich, sie häuten sich wie eine Orange. Und dann kommt die nächste Person und sagt, das Buch, das ist der letzte Müll. Sowas Dummes habe ich noch nie gelesen. Wie abgrundtief gemein das ist. Das war so ein bisschen wie, als ich dir erzählte, dass ich das Lied Baggersee von Tristan Brusch ganz toll finde und dass ich Tränen in den Augen hatte. Und du sagst, also wirklich der banalste Müll, den ich gehört habe.
Ich
Baggersee.
Ich fand
also
das
sowas.
Wort Baggersee wirklich störend. Ja. Aber muss gestehen, nach mehrmaligen Hinhören, es war dann noch schön. Aber, aber du sagst, es ist natürlich auch eine Geschmackssache. Und Leute, die ein Buch wählen, die gehen ja mit diesem Buch da rein, mit einem Gefühl von, ich liebe dieses Buch, es hat mich zutiefst berührt, es hat etwas in mir ausgelöst, es wird für immer auf meiner Seele.
Banaler Müll.
Genau, und dann sagt die andere Person auch so eiskalt. Ja. Hat mich null abgeholt, war Schrott.
Ja, so wie Mito Sanyal, die dann so geschwärmt hatte und als nächstes kam dann Jakob Augstein und sagte, wie unglaublich banal. Jetzt muss man natürlich dazu auch sagen, also Jakob Augstein, das ist natürlich auch so ein, sag mal, wie so ein Samtkord-Hooligan. Ne? Das ist ja völlig klar, dass der dann über so Leute herfällt. Aber
die haben da schon eine sehr direkte Art, ein Buch dann wirklich auch zu verreißen. Also es ist jetzt nicht so hart wie Dennis Scheck, der das ja in so ein Feuer wirft.
Ja, der hat, also ja, genau, er wirft den Müll, er hat auch schon mal es ins Feuer geworfen.
Wo geht man
auch
gar sagt, nicht,
vielleicht
ja?
nicht so besonders cool in Deutschland.
Ich habe noch kein Buch geschrieben, aber jeder, der ein Buch schreibt, für den ist das ein Baby. Ja. Und dieses Bild, wie er diese Bücher einfach in so
Wahnsinn.
Eine Tonne kloppt, das ist so.
Ist der Gipfel der Herablassung.
Wirklich, wirklich.
Ist auch sehr deutsch, aber gut, das nur am Rande.
Nein, aber an dieser Stelle, Joachim Meyerhoff, seine Reihe, Alle Toten fliegen hoch, jedes einzelne Buch, was mich wirklich zum Weinen, zum Lachen, alles zusammenbringt. Und als ich dir auch gesagt habe, was es in mir auslöst, der Gedanke, dass du dann sagst, was? Bei den Büchern hast du das empfunden?
Ja, wirklich, sowas Dämliches habe ich noch nie.
Ich hätte, glaube ich, geheult und hätte unsere Beziehung komplett in Frage gestellt.
Stattdessen ist es ja in dem Falle sogar so, wenn du mir von Meyerhoff Zitate schickst, bin ich ja sogar stinksauer. Da ich denke, so tief habe ich diese Bücher nie analysiert. Das ist ja viel schlimmer. Eins über Nele Polacek, die ja jetzt auch gerade da saß, da muss sie wirklich sehr lachen. Sie hatte über das neue Buch von Durst Grünbein gesprochen. Da ging es um Dresden und die Bombardierung von Dresden. Und sie sagte, am Anfang war es noch wirklich toll, die Beschreibung von Dresden. Und immer wieder und sagte so, ab ungefähr Seite 60 war so häufig Dresden und Dresden und jeder Grashalm wird beschrieben, dass sie sagte, jetzt könnten langsam mal die Bomben fallen.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Cincinnati.com meldet, Ohio attorneys suspended over pooping in a Pringles can, leaving it in parking lot. Ja, also das oberste Gericht in Ohio hat einen Anwalt verklagt, beziehungsweise sie hat ihn verknackt. Und zwar, weil er, ich lese es erstmal, for defecating into a Pringles can and dropping it in a parking lot of a crime victim advocacy center. Also der lange Rede kurzer Sinn, dieser Anwalt hat regelmäßig in Pringles-Dosen geschissen und sie dann auf einem Parkplatz hinterlassen. Und da hat das Gericht gesagt, mein Freund, jetzt ist aber mal langsam gut.
Ich musste so lachen, weil in letzter Zeit diese Stories, dass Leute, schöne Grüße an Baywatch Berlin, wo Jakob ja auch von Punika-Flaschen erzählt hat und
richtig.
Dem Reitbinkel.
Stimmt, stimmt, ja.
Da muss ich dran denken, also mit Urin ist das ja die eine Sache. Mhm. Aber wenn du Nummer zwei hast ja. und das dafür eine Pringles-Dose nimmst,
richtig.
Das kreiert wirklich ganz, ganz schlimme Bilder.
Ja.
Ja.
Naja, es ist
und
so.
Und wäre es wenigstens ein Amazon-Fahrer, ja, wo ja. man ja weiß, die dürfen
nicht
auf Toilette
genau.
gehen,
er
der konnte
nicht anders.
Nicht anders.
Ja.
Mildernde Umstände.
Ja.
Aber der Typ ist Anwalt.
Das ist fantastisch. Ist vielleicht der schlechteste Anwalt seit dem von Gil Oferim, aber das finde ich wirklich faszinierend, weil der hat das wohl gar nicht gemacht, weil er nicht anders konnte, sondern er macht seit 10 Jahren. Das ist einfach sein Ding.
Und der Finder dieser Dose ja. auch, du hebst sowas an.
Du denkst, so, oh, was könnte es, die ist ja noch schwer. Vielleicht habe ich ja, heute ist mein Lucky Day.
Oh Mann.
Dann machst du ein Ding auf und denkst, okay.
Ist
ja noch nicht mal eine Theaterkritikerin in sich, die man irgendwie... Das ist wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Liebe U17 Nationalmannschaft. Gut, dass ihr erst 17 seid und nicht wegen Geld Fußball spielt. Ihr spielt herzerfrischenden Fußball und nicht den verdorbenen. Im fernen Indonesien spielen 17-jährige Deutsche um die Weltmeisterschaft. Sie spielen den Fußball ihrer Kindheit. Sie spielen mit Freude. Sie spielen wie junge Hunde, die sich um einen Ball balken. Sie spielen, weil das Spiel schön ist. Fußball ist ihre Kindheit. Als Babys traten sie schon gegen etwas. Ihre zappelnden Füße. Der Ursprung des Fußballs. Unsere 17-Jährigen spielen, weil das Spiel schön ist. Weil es schön ist zu kämpfen. Weil es schön ist, 11 Freunde zu sein. Wächst da eine neue, goldene Generation? Ich hoffe es. Aber da dürfen keine Ferraris Millionengehälter dazwischen kommen. Sie müssen Kinder bleiben. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ihre zappelnden Füße.
Wie so Kaulquappen.
Ja, so süß, ne? Und das sieht toll.
Ich liebe aber die Tatsache, dass diese U17-Mannschaft wirklich nur im Vergleich die ganze Zeit gemessen wird zu der Nationalmannschaft.
Ist das nicht toll?
So als seien das die abgehobenen Schweine
ja.
und nur im Vergleich zu
natürlich.
Denen sind das diese Unschuldslämmer.
Das sind die Kids. Dann sind die, genau, sind die unschuldigen Kids. Ja, ja, das ist, ja, du, wer es glaubt, ne? An dieser Stelle wollen wir natürlich noch ganz herzlich Anne Will grüßen.
Ganz
es kam also
Grüße.
Offensichtlich dann doch der unvermeidliche Blumenstrauß. Völlig klar. An dieser Stelle möchte ich übrigens noch anfügen, Anne Will hat das Gerücht verbreitet, ich hätte bei der Studio Bummens Weihnachtsfeier die Karaoke-Maschine in Beschlag genommen. Also da möchte ich an dieser Stelle sagen, das ist wirklich haltlos übertrieben. Es waren höchstens 12 Songs am Stück. Dann habe ich auch schon, schon aufgehört. Und ansonsten empfehlen
Liebe,
wir natürlich
Gute.
Die Markus Söder Playlist, völlig klar, bei Spotify, mit absoluten Bangern wie von guten Mädchen wunderbar geborgen. Das ist, klingt auch mittlerweile problematisch, von Siegfried Fietz, schauen Sie. Der Tölzer Knabenchor, genau, Udo Fröhliche. Und natürlich, und da muss man absolut sagen, also da ist Markus Söder wieder ein absolutes Trüffelschwein für die Indie-Hits. Driving Home for Christmas.
Von Wham. Last Christmas. An dieser Stelle, heute wird sie auf den Weihnachtsmärkten sehr still sein.
Ja.
Man wird nur diese Stimmen von Musikexpress-Betreibern hören. Nächste Runde! Weil
ja.
die GEMA macht Stress und die ja. dürfen keine Weihnachtssongs ja. spielen.
Und natürlich krachende Altherrenbierfürze. Aber das müssen wir an dieser Stelle
das müssen wir noch alles entdulden.
Also, macht's gut.
Bleibt gesund. Tschüss.
Bleibt friedlich.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel, Executive Producer Tobias Baukhage, Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.